Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Geht's euch gut hier in Bünde Nord? Ist richtig schön, dass ich muss mal einmal hier nochmal das Schwert rausholen. Ist richtig schön, heute bei euch zu sein. Ich habe ja nicht mehr oft die Gelegenheit, seitdem wir in eine mutige Gemeindevervielfältigung reingestiegen sind, ist das einfach spannend. Ich habe schon mal das ein oder andere Gesicht gesehen bei uns. Kommt ruhig immer mal wieder gern vorbei, schaut euch das an und wir werden auch immer mal wieder hier zu euch kommen. Lutz, der hat mich eingeladen, hat gesagt, hey Kai, ich mache eine Reihe in Markus, über Jesus. Und wisst ihr noch das Thema vom letzten Mal? Habt ihr aufgepasst? Oder hat einer den Zettel dabei? Jesus? Gott rettet? Genau, sehr cool. Heute geht es um das Thema Gott redet. Und ich bete einmal mit uns zum Anfang und dann steigen wir da rein. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du redest, dass du rettest, dass du erfahrbar bist. Schenk uns einfach Offenbarungen über dich. Offenbar du dich uns, dass du uns Erlebnisse schenkst mit dir, wo dein Wort lebendig wird in unserem Leben. Und in deinem Namen, Herr, spreche ich jedes Ohr frei zu hören, jeden Gedanken, der irgendwie gerade ablenken will, den befehle ich in deinem Namen, Herr, diesen Raum zu verlassen und lade dich ein mit deinem Frieden, deiner Liebe, deiner Herrlichkeit, Heiliger Geist, dass du, der du in uns bist, dich auf uns legst. Amen. Markus ist ein sehr spannendes Evangelium und ihr müsst euch ja vorstellen, es gab diese Zeit vor Markus, da war Jesus noch nicht da und dann kommt er als Mensch, als Sohn Gottes in diese Welt und eine Zeit bricht an, wo Jesus sich erstmal vorstellen muss. Ja, also die Leute wie heute, wenn jetzt da jemand durch diese Tür kommen würde und sagen würde, hallo, ich bin Jesus. Und er wäre noch nicht gekommen, hätten wir ganz, ganz viele Fragen. Er würde uns begegnen, würde uns so mit hineinnehmen in sein Reich. Und das ist die Situation, die wir in Markus vorfinden. So, Gott stellt sich vor. Und wenn Jesus jetzt da durch diese Tür reinkommen würde, und ich hätte das noch nicht erlebt, dieses Neue Testament wäre noch nicht entstanden, dann könnten uns danach Leute fragen, was hat Jesus denn gesagt? Oder wie hat er sich verhalten? Das wären eigentlich so ganz natürliche Fragen, die mir da in den Kopf kommen würden. Und mit diesem Blick können wir das Markus-Evangelium einfach mal lesen und uns fragen so, was hat er eigentlich gemacht, als er jetzt auf der Erde war? Hat er irgendwie über was Besonderes geredet? Hat er sich irgendwie besonders verhalten? Und wenn man so ein bisschen mal durchblättert in Markus, gerade so am Anfang des Markus-Kapitels, dann spricht Gott in Gleichnissen. Gleichnissen, das ist ein Wort, das würden wir jetzt so im natürlichen Sprachgebrauch nicht mehr benutzen. Das sind so Vergleiche. Er vergleicht Dinge aus dem natürlichen Leben der Menschen, also so aus der Lebensart der Menschen von früher, mit geistlichen Dingen. Und ein Schwerpunkt in Markus ist, dass er über das Reich Gottes spricht. Ja, also es macht auch irgendwie Sinn, weil er kommt aus dem Reich Gottes und natürlich thematisiert er das Reich, aus dem er kommt. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht aus Markus 4, das Gleichnis vom Senfkorn, wo wir uns mal anschauen, wie macht Jesus das denn so? Also wie leitet er so mit seinem Gleichnis? Was redet er? Und dazu müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, dass wir hier nicht in der Gemeinde gerade sind und sitzen, sondern wir sitzen, dieser Teil wird so eingeleitet, dass Jesus irgendwie mit den Jüngern und mit mehreren Leuten am Meer sitzt. Also stellt euch mal vor, wir sitzen am Meer in Israel und die Sonne knallt uns auf den Kopf oder vielleicht auch nicht, weil du hast dich ganz schlau unter einen Baum gesetzt und wir genießen, also ich bin jemand, ich genieße gerade den Schatten da in der Geschichte und wir sitzen da ganz gespannt und sind irgendwie bereit, so das Nächste zu hören, was Gott jetzt und was Jesus jetzt zu sagen hat. Und wir sind in der Situation, dass Jesus schon einige Male über das Reich Gottes gesprochen hat, aber so richtig verstanden haben wir das noch nicht. Also irgendwie sind da noch ein paar Rückfragen geblieben. Und jetzt stellt einer von euch folgende Frage. Jesus, wie kann man das Reich Gottes denn noch beschreiben? Okay, also ich brauche jetzt einen, der von euch diese Frage stellt. Die Frage ist, Jesus, wie kann man das Reich Gottes denn noch beschreiben? Genau, und auf diese Frage antwortet Jesus dann in Markus 4, Vers 30 bis 34. Welches Bild könnte euch helfen, es zu verstehen? Mit Gottes Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Also Jesus, wir sitzen da, der Schatten eines Baumes spendet uns ein bisschen Ruhe. Und Jesus erklärt uns endlich, was das Reich Gottes ist. Und ich würde so denken, Jesus, hast du vielleicht noch einen anderen Vergleich? Wenn wir jetzt so mal durch die Verse mal durchgehen und gucken, so was kann Jesus damit gemeint haben, so dann können wir dem vielleicht schon mal ein bisschen mehr auf die Spur. Denn hier geht's um Gottes Reich, was so klein ist wie ein Senfkorn, was auf dem Feld gesät wird. Und dass das Senfkorn das kleinste von allen Samenkörnern ist. Also könnten wir jetzt so daraus ziehen, das Reich Gottes ist erst das kleinste von allen. Wenn es aber auf die Erde kommt, wächst es heran, wird größer und größer. Und in diesem Vers lesen wir sogar, dass es größer wird als alle anderen Gartenpflanzen. Jesus kommt durch diese Tür vor 2000 Jahren. Ein Mensch. Vielleicht bist du mit ihm aufgewachsen. Vielleicht hast du gesehen, wie er aufgewachsen ist und denkst so, hä, den kenne ich doch. Der kleine Mensch soll Gottes Sohn sein. Die Menschen sehen so dieses kleine Samenkorn in ihm, was so unbedeutend ist. Und doch wird es größer als alle anderen Gartenpflanzen. Und wir erleben das, wenn wir so in der Bibel schauen, dass Jesus irgendwie heranwächst in dieser Zeit, dass sein Reich heranwächst. Die Taten, die er macht, haben eine Auswirkung. Das, was er mitbringt, das können wir lesen, ist größer als alles andere. Es stellt alles davor hergewesene in Frage. Das, was die Menschen da erleben, als Jesus auf die Erde kommt, haben sie vorher nicht erlebt. Und wenn wir jetzt mal das Reich von damals betrachten, wo er so unterwegs ist und er erklärt viel, er erzählt viel, aber er macht auch viel, dann sind das immer Begegnungen, wo Gottes Reich in Menschen anbricht. Erst im Kleinen. Wo Jesus vielleicht heilt, wo vielleicht ein Wort auf einmal irgendwie Wurzeln schlägt. Am Anfang unsichtbar. Das Samen, das Senfkorn in der Erde, was noch nicht aufgegangen ist. Was unsichtbar ist vielleicht, weil es so ein bisschen unter der Erde liegt. Und so wächst dieses Reich Gottes in vielen Situationen, wo er es bringt, an so, dass es unübersehbar wird. Und als Jesus durch diese Tür kommt, zu dem Zeitpunkt ist schon die volle Lebenskraft, das volle Reich Gottes ist in Jesus. Kann man das übersehen? Konnten die Menschen das übersehen? Haben die Menschen das übersehen? Ja? Ja. Jesus ist in der Situation, auch gerade in Markus, wo er nach Hause geht, in die Stadt, wo er aufgewachsen ist. Und was sagen die Leute? Pff, den kenne ich doch. Das ist doch hier der Sohn vom Zimmermann. Verrückt. Und es steht, wir können da lesen, die ärgerten sich über ihn. Ich glaube, vielleicht sogar die ärgerten sich, weil sie waren eifersüchtig. Da kommt jetzt der kleine Junge und der tut solche Wunder und der macht solche großen Taten. Oder weiß nicht, was könnten noch für Gründe gewesen sein? Warum wollten sie ihn nicht annehmen? Vielleicht hatten sie irgendwie gesehen, wie er. Mensch, also wenn man, glaube ich, so lange aufwächst mit dem und den immer sieht und auf einmal sagt er dann, ich bin Sohn Gottes, wie will ich das verstehen? Wie will ich das annehmen, so aus Menschlichen? Vers 32. Wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als die anderen Gartenpflanzen. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Wisst ihr, was ich glaube? Der Baum, unter dem wir gerade sitzen, ist nicht irgendein Baum und nicht irgendein Busch. Ich glaube, das ist ein Senfkornbaum oder letztendlich das Beispiel, was Jesus da benutzt. Ich glaube, Jesus benutzt da kein Bild aus einer Lebenswelt, die wir nicht kennen, sondern Jesus sieht diesen Baum und erklärt an diesem Baum das Reich Gottes. Und wir können am eigenen Leib spüren, wie sich dieser Schatten von diesem Baum gerade anfühlt und wie froh wir sind, nicht in der brütenden Hitze Israels gerade zu sitzen. Und interessant ist, dass Jesus hier sagt, wenn es aber in die Erde kommt, wächst es schnell heran und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen, das, was ich eben gerade schon beschrieben habe. Ja, es wird zu einem Strauch mit so ausladenden Zweigen, dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Also vielleicht will Gott hier einfach sagen, dass er Vögel mag, oder vielleicht steckt da irgendwas drin. Wir waren gestern in Thomas Garten und ich habe ein Vogelnest gefunden. Ich hatte das kurz im Auto, ich hatte Angst, dass da noch vielleicht irgendwas rausspringt oder irgendeine große Spinne, die da vielleicht wohnt, vielleicht ist auch ein Spinnennest, auf einmal so über mein Armaturenbrett klettert. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Vogelnest in diesem Baum war, unter dem die Jünger gerade gesessen haben, und Jesus auf dieses Vogelnest deutet. Jetzt sind wir herausgefordert. Okay, Jesus hat gerade gesagt, das ist irgendwie wie ein Baum und da nisten Vögel und dass die Vögel in seinem Schatten ihre Nester bauen können. Was würdet ihr sagen? Oh, da ist sogar ein Tier gerade. Was würdet ihr sagen? Keine Spinne, keine Angst. Und wenn nicht, dann schmeiße ich schnell zu euch. Oh, ist doch ein Mäusenest. Hat immer so gepiepst. Was würdet ihr sagen? Was für eine Bedeutung hat dieses Nest für Vögel? Schutz, Geborgenheit, neues Leben entsteht, Heimat, Zuhause. Das Reich Gottes ist Geborgenheit, Schutz, es entsteht neues Leben. Das Reich Gottes ist Heimat, das Reich Gottes ist Zuhause. Ich mache das mal hier hin, hoffentlich fällt es nicht runter. Und wenn doch, dann laufen die ganzen Mäuse da raus. Jesus redet verständlich. Jesus redet in die Welt der Menschen hinein. Jesus nimmt Beispiele aus ihrem Umfeld, Beispiele aus ihrem Leben, sodass die Menschen etwas, was sie im Natürlichen kennen, dass sie die Gelegenheit haben zu fragen, so, wie sieht dann sein Reich aus? Er lädt sie ein, darüber nachzudenken, tiefer zu bohren und gibt nicht einfach irgendwie diese Wahrheit, einfach eine Weisheit weiter und sagt, das Reich Gottes ist Schutz, sondern er gibt ihnen die Möglichkeit, richtig zu graben. In Vers 33 und 34, Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Also Jesus redet in Gleichnissen, damit die Menschen seine Botschaft verstehen können. Damit die Menschen mitbekommen und hören können, was er zu sagen hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich diesen Vers in mein Leben heute so eins zu eins übersetze und sage, Jesus redet in diesen Gleichnissen, um den Leuten was verständlich zu machen, und ich befinde mich in einer Situation, ich sitze mit einem Kumpel irgendwo, der irgendwie schon weiß, ich bin Pastor oder vielleicht einer von euch und fragt mich, hey Kai, kannst du mir mal erklären, was das Reich Gottes ist? Ja, na klar, Erwin, es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn der Mensch nachfragt, dann lese ich ihm oder zitiere diese Bibelstelle und gucke in große Augen mit einem noch größeren Fragezeichen. Wahrscheinlich würde ich sagen, das ist eine sehr gute Frage. Schlag doch mal nach in Kapitel 4, da wird es beantwortet. Tschüss, wir sehen uns morgen. Der Vergleich zur damaligen Zeit war um einiges mehr nachvollziehbar, als es für uns heute ist. Ich meine, so wir Leute, die so ein bisschen hier mit ländlicheren Gegenden Kontakt haben oder selber auch Landwirte sind oder noch so was betreiben, wer von euch hat schon mal etwas eingepflanzt, was dann gewachsen ist? Ja, es sind viele. Wer hat schon mal was eingepflanzt und ist nicht gewachsen? Sind auch einige. Also wenn wir das hören, dann so der ein oder andere kann schon ein bisschen mehr was damit anfangen, weil er kann es verknüpfen mit etwas. Aber heute in der Zeit, wenn Menschen in der Stadt leben, boah, die haben vielleicht mal Blumenkernsamen gegessen und dadurch mal Samen gesehen. Aber ich glaube, viele haben vielleicht noch nie was eingepflanzt oder kennen die Pflanzen dann nur, sind da nicht so nah dran. Und das Thema von heute ist ja, Gott redet. Und letztendlich ist so die Frage, wie hat er damals zu den Leuten geredet? Wieso haben die ihn verstanden oder was hat er da besonders gemacht? Und wie redet Gott heute zu uns? Und wir haben, wenn wir jetzt die Bibel lesen, haben wir so eine kleine Spannung von 2000 Jahren zum Neuen Testament. Und wenn wir jetzt diese Worte lesen und wenn wir dann noch Luther lesen, der es vor 500 Jahren übersetzt hat und dann wurde es wieder revidiert und revidiert, wurde es wieder revidiert und wieder revidiert. Und wenn ihr mich fragt, manchmal kommt mir das ein bisschen vor wie stille Post. Und wir dürfen nicht vergessen, da gibt's eine Ursprache, da gibt's einen griechischen Text, da gibt's vom Alten Testament einen hebräischen Text, der wurde in unsere Sprache übersetzt mit Wörtern, die wir verstehen. Und es wurden Wörter gebraucht, obwohl die gar nicht fassen können, was Gott in diesen Sachen ausdrücken und sagen möchte. Und wenn wir uns jetzt mal an die Situation wieder begeben, wir sitzen da unter diesem Baum mit Jesus. Der Schatten spendet uns gerade ein bisschen Ruhe und er spricht über einen Senfbaum, unter dem wir sitzen. Er spricht von Schatten, den wir erfahren. Das ist Erlebnispädagogik, was Jesus da macht. Wenn wir Luther lesen, dann ist das Verstandspädagogik. Das ist crazy. Das ist irgendwie hartes Ding. Als ich das gelesen habe, ja, danke Lutz, dass ich über das Reich Gottes predigen kann mit einer Bibelstelle, die ich einfach 10-mal erstmal lesen muss, um daran zu kommen, was Jesus damit meint. Und das war der große Vorteil der Leute, die da gesessen haben unter diesem Baum, weil Jesus hat eine Sprache gesprochen, die Leute da verstanden haben. Jesus hat an ihre Lebenswelt angeknüpft. Jesus hat genau das Richtige zur richtigen Zeit gesagt und hat keine starren Formeln benutzt. Jesus saß da als Mensch, er war für Fragen und Rückfragen offen. Ja, er redet in Vergleichen, er benutzt diese Vergleiche, um eine Wahrheit zu verpacken aus der Geschichte der Lebenswelt der Menschen. Und das hat er gemacht, damit sie nicht das, was er sagt, mit ihren menschlichen Ohren hören, sondern damit sie tiefer bohren, um an diese geistliche Wahrheit zu kommen. Gott redet. Gott redet verständlich. Und wenn Gott unverständlich redet, dann weil da eine geistliche Wahrheit hinter sitzt, an die wir rankommen können, an die uns einlädt, weil wir das diesen Vergleich aus unserem Leben kennen und uns dann fragen können, ja, was ist jetzt das Geistliche dahinter? Aber wenn wir nicht mal diesen Vergleich kennen, wo sollen wir denn anfangen? Wo sollen wir denn ansetzen, wenn uns nicht bewusst ist, dass dieses Gleichnis aus einer ganz bestimmten Lebenssituation in das Leben von Menschen gesprochen wurde? Also haben wir, wenn wir jetzt so das Markus-Evangelium hören, haben wir Herausforderungen heute. Das eine habe ich gerade schon mal angedeutet, die Herausforderung, der Wandel, wie sich etwas in 2000 Jahren so an sprachlichen Dingen, an Wörtern, die vielleicht verloren gehen, einfach verändern kann. Dann haben wir die kulturelle Herausforderung. Wir sind aus keiner semitischen Kultur. Die ganzen Sachen, die wir manchmal lesen, sind verständlich für Leute, die das aus der semitischen Kultur lesen. So zum Beispiel Aziza, die kann viele Sachen einfach nachvollziehen. Und da kann kein Theologiestudium auch nur rankommen, was Aziza mir manchmal so für Wahrheiten um die Ohren schlägt. Die ganze Umgebung, die ganze Sprache, auch wenn wir jetzt dieses Gleichnis lesen, mit welcher Betonung hat Jesus geredet? Hat er auf irgendwas gezeigt? Dann steht nicht alles da, so diese Side Notes, so was, wie hat er sich hingesetzt, stand er, sind ja alles wichtige Sachen, so die auch nochmal zu der Botschaft dazutragen. Und wir müssen irgendwie jetzt so einen Umgang damit finden. Wenn Gott redet, so, wenn Gott durch sein Wort redet, indem er lehrt. Und da gibt's so ein paar grundsätzliche Sachen, die helfen. Zum Beispiel eine Sache, die hilft immer mir, wenn ich Sachen im Kontext betrachte. Also wenn ich jetzt da etwas lese, dann lese ich noch drumrum. Weil gerade auch wenn ich Sachen lese, wo ich denke, hä, wie passt das denn da jetzt rein? Dann fange ich an, so tiefer zu graben. Dann leben wir in einem ganz besonderen Bund, der angebrochen ist durch die Gnadenszeit Jesu. Als Jesus auf der Erde ist, ist er noch in so einem Spannungsfeld. Als Jesus ans Kreuz geht, als Jesus stirbt und aufersteht, ist diese Gnadenszeit angebrochen, die bis heute anhält, in der wir jetzt noch leben. Dann ist es ganz wichtig, dass wenn wir so Spannungen lesen, die Sachen, die wir vielleicht nicht verstehen, dass wir auch lernen, Spannung zu ertragen und dass wir nicht auf die Idee kommen, Luther zu zitieren und zu sagen, hier steht's schwarz auf weiß. Weil 2000 Jahre, verschiedene Kulturen, wisst ihr, es gibt so verschiedene Auslegungen, weil diese Vielfalt dessen, was Gott sagt und was in dem Kontext seiner Schrift ist, einfach groß ist. Und es gibt zum Beispiel verschiedene Methoden, wie kann ich mit Spannungen dann umgehen im Wort Gottes. Eine ist zum Beispiel, ich habe nach 7 Bibelübersetzungen endlich den Vers gefunden, der in meine theologische Ausrichtung passt. Ja, ich suche irgendwie so lange Bibelverse, bis endlich der dabei ist, mit dem ich ruhig schlafen kann. Seid ihr bereit, euch mal eine Spannung anzugucken? Ja? Eine Spannung, vielleicht endet die Predigt auch mit dieser Spannung, weil die Jünger damals saßen mit Jesus ein paar Verse vorher immer noch an dieser Stelle und haben gefragt, ey, sag mal, warum redest du eigentlich in diesen Gleichnissen? Und jetzt stellt man sich die gleiche Frage und denkt so, ja, yeah, jetzt lese ich das und dann weiß ich endlich, warum Jesus so richtig in Gleichnissen gesprochen hat, ohne dass ich es ausgelegt habe, weil es ist das Wort aus seinem Mund. Und dann kommt folgende Antwort. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den 12 nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen. Auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Darf ich noch mal einen Vers, von dem ich gerade vorgelesen habe, du kannst gerne anmachen, das ist in Markus 4, Verse 10 bis 12. Gerne Hoffnung für alle. Ich lese noch mal einen Vers vor, den wir gerade aus dem Gleichnis vom Senfkorn gehört haben. Da steht in Vers 33, Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. Vom Sinn der Gleichnisse, Vers 12, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Tja, und jetzt? Will Jesus nicht, dass die Menschen sich bekehren? Wir warten noch einmal, bis es dran ist, dann könnt ihr euch das noch mal vor Augen fühlen, was ich da durchgemacht habe in der Predigtvorbereitung. Also eigentlich ist dieser eine Vers, ne? Denn ich nehme jetzt mal die Hoffnung für alle, denn sie sollen sehen, aber doch nichts erkennen, sie sollen hören, aber doch nichts verstehen, sonst würden sie zu Gott umkehren und ihre Sünde würde ihnen vergeben. Ich habe wirklich viele Übersetzungen erstmal mir durchgelesen und ich kann euch sagen, es wurde nicht deutlicher. Ich habe mir einen Urtext angeguckt, da konnte man schon so ein bisschen sehen, ah, okay, da gibt es so ein paar Sachen, wo man nochmal ins Nachdenken kommt. Aber die grundsätzliche Frage, die mir begegnet ist, was machen wir, wenn uns so ein Vers jetzt nicht passt? Also mir passt der Vers nicht. Weil im Gesamtheit, so was ich in der Gesamtheit der Schrift, allein im Markus-Evangelium, lese ich, dass Gott die Menschen mit einer Sprache konfrontiert, dass sie es verstehen können, aber weiter bohren müssen, damit sie eine geistliche Offenbarung bekommen. Wenn ich in Markus lese, dann sehe ich, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um die Menschen zu retten. Wenn ich weitergehe, dann sehe ich Bibelverse, wo Jesus sagt, so, ich möchte, dass kein einziger verloren geht. Und dann lese ich so einen Vers auf einmal, wo ich so für mich im ersten Moment auslege, ja, ich sag das, damit ihr das nicht versteht oder die Leute, die mich nicht kennen, nicht versteht, weil sonst würden sie sich ja noch bekehren. Und dann haben wir eben noch gehört, dass Jesus Gleichnisse benutzt, um geistliche Dinge greifbarer zu machen. Ich habe einen Joker gezogen, aber bevor ich diesen Joker ziehe, würde ich gerne euch als Joker einsetzen an dieser Stelle. Und ich lese euch das nochmal vor. Gerade den Vers 12. Und ich bin mal gespannt, eure Auslegung zu hören. Ne, also wir sind in der Situation, so die Jünger fragen nach, beziehungsweise Jesus sagt ihnen, warum er in Gleichnissen redet. Und dann am Ende seiner Ausführung sagt er, denn sie sollen sehen, aber doch nichts erkennen, sie sollen hören, aber doch nichts verstehen. Sonst würden sie zu Gott umkehren und ihre Sünde würde ihnen vergeben. Also, man kann schon mal, wenn man da reintaucht, jetzt eine Bibel vor Ort hätte, wenn man sehen, dass man manchmal Verse liest, da ist noch ein Zitat hinter aus Jesaja. Und da wird das nochmal deutlich, dass es um dieses, dass sie hören und nicht hören und nicht sehen geht. Aber stellt euch mal vor, ihr seid neu im Glauben, ihr habt eine Bibel, ihr wisst nicht, was Jesaja ist, ihr lest diesen Vers und überlegt euch, ihr habt schon eins verstanden, Gott ist gut, Gott möchte, dass niemand verloren geht. Und euch fragt jemand, hey, was bedeutet dieser Vers? Jesus will nicht den Kopf, sondern uns ganz. Also es könnte eine kontextbezogene Aussage sein, wo er jetzt die Pharisäer anspricht und die meint. Ich habe Aziza mal gefragt, hab sie gebeten, hey, weil sie ist ja nah an der semitischen Kultur und sie hat einmal ein Neues Testament in ihrer Muttersprache geschenkt bekommen. Und sie hat so gesagt, hey, irgendwie ist das so leicht, das zu hören. Auch wenn Jesus irgendwie redet und wenn die Sachen da stehen, die verstehe ich alle. Und ich lese irgendwie Markus oder was weiß ich und denke immer so, hey, was meint denn der jetzt damit? Und vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wenn du es noch auf dem Kopf weißt, was du rausgehört hast aus der Stelle oder was beziehungsweise da gesagt wurde. Also wenn du das, was ich sage, nicht in Gleichnissen verstehst, dann bist du nicht würdig, den Inhalt zu... Wenn du es in Gleichnissen verstehst, also wenn du nur jetzt die Botschaft über das Korn verstehst, aber nicht dahinter fragst, dann bist du nicht würdig. Wir haben den Heiligen Geist. Und wir können, wenn wir so eine Stelle lesen, die erstmal gar nicht so reinpasst, können wir fragen, hey Heiliger Geist, Was denkst du darüber? Irgendwie ist da was, da ist ein Schatz verborgen. Und wir können jetzt so sein, dass wir das einfach überlesen und sagen, passt nicht in unsere Theologie. Oder wir können zu Jesus gehen, wie die Jünger, und können eigentlich genau das machen, was Jesus sich von uns wünscht. Dass wir weise, dass wir belehrt werden in Liebe und dass wir tief graben. Dass wir tief graben und in dieser Beziehung, die Jesus uns geschenkt hat, verwurzelt sind. Denn genau das hat Jesus gemacht. Er war da für die Jünger. Er konnte solche Sachen sagen. Selbst in der Lebenswelt, wo sie das auch verstanden haben, so von dem, erstmal von dem Beispiel, was er genannt hat. Aber um das Geistliche zu ergreifen, mussten auch sie in Beziehung treten mit Jesus. Und jeder Einzelne, der Jesus in seinem Leben hat, darf nicht an diesen Versen überlesen und so lange suchen, bis er seine theologische Meinung bestärkt bekommt, sondern er darf mit Jesus unterwegs sein und fragen, Gott, was meinst du denn damit? Es werden Bilder verschiedenartig benutzt. Es gibt auch das Bild, dass das Senfkorn in die Erde oder dass ein Korn in die Erde fällt und dann stirbt. Ne, das ist dann ein ganz klarer Bezug darauf. Und ich glaube auch, dass diese Bibelverse, dass sie mehrere Ebenen der Offenbarung haben. Also die eine Offenbarung, wo ich jetzt einen Schwerpunkt drauf gesetzt habe, heißt nicht, dass es die einzige ist, sondern es gibt weitere Ebenen der Offenbarung. Manche beschreiben das wie so eine Zwiebel, die sich langsam abschält. Und Gott kann unglaublich tief und vielseitig durch dieses Wort reden. Und letztendlich, was mich am Markus-Evangelium so fasziniert, ist, dass er nicht hauptsächlich darüber redet, sondern er zeigt es, er lebt es vor, er demonstriert es. Und ich glaube, das ist nämlich so ein Game-Changer auch. Ich finde, das Wort ist richtig, richtig kraftvoll, aber es entfaltet seine Kraft auch in Demonstration, also in dem, wie Gott es im Markus-Evangelium einfach zeigt. Und wenn ihr mal durchs Markus-Evangelium einfach durchblättert am Anfang, dann sind hier unglaublich viele immer wieder Heilung, bösen Geisteraustreibung, Stillung des Sturms, Heilung des Besessenen, Heilung einer blutflüssigen Frau, Aussendung der 12, Speisung der 5000. Also dieser Punkt der Demonstration spielt auch im Markus-Evangelium eine richtig, richtig große Rolle. Und wenn ich sehen kann, wie Gott das Reich gelebt hat, dann ist das eine Sprache, die ist universell. Wenn jemand Heilung erlebt, das ist eine Sprache, die sprechen Menschen. Ja. Und so bringt Gott das Reich Gottes in Lehre, indem er es erklärt und gleichzeitig, gerade im Markus-Evangelium wird das ganz deutlich, indem er es auch einfach zeigt, indem die Menschen es fühlen und schmecken können, indem die Menschen unter diesem Baum sitzen können und den Schatten genießen können und verstehen können, das Reich Gottes bietet Schutz. Oder indem sie das verstehen, dass Jesus das Senfkorn ist, was auf diese Erde geworfen wurde und jetzt wächst und sein Reich bricht an. Zum Schluss möchte ich euch noch ganz kurz in eine ganz praktische Geschichte mit reinnehmen, weil ich habe, also früher war es ja so, dass die Menschen einen sehr, sehr großen Bezug zu einem Schöpfer hatten. Also wenn man früher vor 2000 Jahren gesagt hätte, ich bin Atheist, hätten die gesagt, hä, guck doch mal die Bäume oder hä, das wächst, wo soll das herkommen? Also die Menschen wussten irgendwie, es gibt einen Schöpfer. Und wir sind heutzutage in anderen Herausforderungen unterwegs. Wir sind damit konfrontiert, dass die Leute sagen, nö, da gibt's nichts, das ist alles Zufall. Oder ja, da ist irgendwo eine Macht oder so. Ne? Und ich glaube, dass dadurch auch nochmal dieser Punkt im Heiligen Geist, der wirksam wird und der irgendwie Fragen so in den Menschen aufstehen lässt, dass sehr wichtig ist. Oder auch, dass die Menschen ihren Verstand einfach mal nicht mehr benutzen können, weil da etwas gerade passiert, was sie nicht einordnen können. Und Jesus hat das im Markus-Evangelium vorgemacht. Er ist übers Wasser gelaufen, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Essen vermehrt, er hat Leute geheilt. Also unglaublich, was er gemacht hat. Und das ist der gleiche Jesus, der da gewirkt hat, der heute in uns lebt. Die gleiche Kraftausrüstung, die da wirksam ist, breitet sich heute aus durch den Heiligen Geist in uns, der das Reich Gottes ist angebrochen. Und wir erleben das gerade bei einer Freundin, dass sie das gerade ganz neu erfährt. Susanna heißt die liebe Frau, die hatte ein Thai-Restaurant in Iserlohn. Und wir haben diesen Tag erlebt, wo sie uns zum Buddhismus noch überreden wollte, bis zu dem Tag, wo sie Jesus in ihr Leben eingeladen hat und mit ihm redet und merkt so, Buddha antwortet nicht, aber Jesus schon, die mittlerweile im buddhistischen Tempel sitzt und mehr mit Jesus redet als mit Buddha, weil sie merkt so, irgendwie kommt da nichts, aber sie ist jemand, die kann das spüren, die kann Gottes Gegenwart spüren. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen wieder da und sie hat wirklich viel Mist erlebt in ihrem Leben. Sie hatte noch eine Krebsoperation, da war sie so, hat sie schon Jesus kennengelernt, hatte schon, wir hatten für sie gebetet, sie hat Heilung erlebt, hatte irgendwie einen Fuß, den sie aufgegeben hatte, wo sie gesagt hat, da muss ich jetzt mit durch, mein Restaurant leiten. Und wir kamen wieder ein paar Monate und sie hat gesagt, ey, ich kann wieder gehen. Und dann ist ihr Mann ins Koma gefallen und sie war ganz hoffnungslos und hat Aziza angerufen und hat gesagt, hey, das, was du für meinen Fuß gemacht hast, kannst du das nicht auch für meinen Mann machen? Die Kinder wollten den Mann aufgeben. Die Kinder haben gesagt, wir wollen das abschalten. Sie hatte noch das Entscheidungsrecht, obwohl sie nicht verheiratet waren, hat sich entschieden, so nein, ich habe Hoffnung. Und der Mann ist aus dem Koma aufgewacht. Der Mann lebt heute bei seinen Kindern, weil sie ist immer noch in einem Spannungsfeld. Er kann sich nicht mehr an sie erinnern. Aber der Mann lebt so. Dann hat sie Krebs bekommen und hatte Rückenschmerzen und hat auch da Gottes Heilung erlebt. Ist irgendwie, wann hatte sie diese Krebs-OP? Vor 2-3 Monaten? Ist wieder auf dem Bein, ist gerade vollberuflich wieder tätig. Also wenn man das aus medizinischer Sicht betrachtet, das ist unmöglich. Selbst das Arbeitsamt hat gesagt, die sollten noch nicht wieder anfangen zu arbeiten. Erzähl mir mal eine Geschichte, wo dich das Arbeitsamt noch nicht zurück zur Arbeit schicken möchte. Und das Schöne ist, dass Gott schon viel länger redet und in ihrem Leben aktiv ist, als wir es machen konnten in ihrem Restaurant. Da war Gott schon längst dabei und Gott ist schon seit ihrem Tag der Geburt, sendet er schon kleine Gruben aus und zeigt ihr seine Liebe. Und sie hat immer gesagt so, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich meine Gedanken lesen. So, hä, wie, du kannst deine Gedanken lesen? So, ja, dann höre ich in mich rein und dann höre ich so viele positive Gedanken über mich. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist Gottes Stimme, denn seine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Und Gott redet in ihr Leben und was sie vielen von uns voraus hat, sie kann es hören. Ja, sie kann an diesen Ort gehen, wo sie auf diese Gedanken zugreift, die Gott beständig über ihr Leben einfach ausspricht. Und das waren die Momente der Hoffnung, die sie durchgetragen haben. Klar hatte sie auch mal Zeiten, wo sie nicht mehr leben wollte, aber sie hat gesagt, ich hatte immer so diese Hoffnung. Und sie redet mit Gott. Und sie redet nicht so, dass sie monoton redet, sondern sie haben wirklich so Konversation, wo sie uns so gefragt hat, fühlt ihr euch auch verrückt, wenn ihr mit Gott redet? So, ne? Weil die Menschen sind das ja dann nicht gewohnt, laut zu reden irgendwie. Und wenn die Nachbarn denken, ja, mit wem redet die denn jetzt? Und sie merkt wirklich so, wie sie in Beziehung tritt mit ihm. Sie beschreibt das immer so, ja, ich kann das so emotional, kann ich was spüren, was da irgendwie passiert. Und dann waren wir bei ihr und sie hat gesagt so, ich will das erzählen. Ich muss das erzählen. Wisst ihr nicht irgendjemanden, der hoffnungslos ist, dem ich das erzählen kann? Also die Frau ist ergriffen von der Kraft des Evangeliums. Und wir haben sie jetzt natürlich da mal ein bisschen connected mit Leuten, die Hoffnung gebrauchen können. Und sie freut sich auch schon mal in die Gemeinde zu kommen und den Gemeindeleuten zu erzählen, so was sie mit Jesus erlebt hat. Und das ist dann sehr ermutigend, so zu erleben, wie kraftvoll und wie wirksam Gottes Wort ist. Und was für mich am ermutigsten ist, ist, dass es so natürlich und so anders ist, als man das in so einer geschwollenen Sprache, die Luther versucht, er hat sein Bestes gegeben, liest. Es ist auf einmal so wichtig, dass wir eher lernen, vom Heiligen Geist zu leben und geleitet zu werden, anstatt irgendwelche Sachen abzuspulen. Und deswegen ist so diese Beziehung, wenn wir Gott reden hören, wenn er lehrt, sein Wort zu hören und den Heiligen Geist zu fragen, was bedeutet dieser Text? Sich klar zu machen, so wow, da ist eine Spannung. Wenn Gott redet, dann ist uns das Wichtigste, was wir wissen wollen und müssen, er redet heute zu dir. Und du kannst ihn verstehen. Und er redet nicht, damit du einfach nur ein Rätsel hast, wo du sagst, das schreibe ich mir jetzt noch auf und dann, wenn ich im Himmel bin, kann ich das mal erfahren. Sondern er redet zu dir, damit du tiefer mit ihnen in Gemeinschaft hineingehst. Wenn wir das so mit Prophetie gerade lernen, wie oft redet Gott durch Bilder? Durch irgendwelche Gegenstände? Ja, er benutzt genau das gleiche Tool wie Markus, dass er uns Vergleiche schenkt. Vergleiche, wo wir eingeladen sind, tiefer zu bohren. Und ich segne euch mit offenen Ohren. Heiliger Geist, ich bitte dich einfach, dass du kommst und auf uns einfach uns ausrüstest für den Dienst an anderen. Und ich danke dir, dass du in uns lebst, dass wir dich haben als jemand, der uns das Wort auslegt, die Schrift auslegt und jeden Tag dein frisches Wort, deine frischen Gedanken über uns einfach aussprichst. So tauch uns ein, Heiliger Geist. So wie Silke das heute gesagt hat. Und wir machen uns auf. Wir gehen in diesen Strom, den Strom deiner Herrlichkeit. Wir lassen uns durchspülen. Und wenn Menschen uns begegnen, dann erleben sie triefend nasse Menschen von der Gegenwart Gottes. Danke, dass du redest.